In der Kategorie Wir sind live präsentieren wir unsere Live-Podcasts vom Podfluencer Festival. Schnuppert ein wenig Festivalluft und genießt den Spaß. Wir sind die Podfluencer.
Hello. Hello.
Willkommen bei Die Podfluencer. Welcome. Das Podcast-Netzwerk von Podcastern für Podcaster.
Hallo.
Hallo. Ich möchte gern 5 frühstücken.
Moin Moin, vielen Dank. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid zum Filmfrühstück. Ich bin der Daniel von filmtoast.de und ich habe heute den Patrick an meiner Seite.
Hallo Daniel.
Grüß dich Patrick zu einer ganz speziellen Folge. Wir haben nämlich unsere erste Live-Aufnahme hier auf dem Podfluencer Festival in München mit zahlreichem Publikum. 150 bis 200 würde ich sagen, Patrick, oder? Was sagst du so schätzungsweise?
Ja, ja. Wir haben auch nur aus eigenem Antrieb gerade geklatscht. Das war sehr, sehr erfüllend.
Genau,
auch.
Richtig. Ja, für euch eine gute Nachricht. Normalerweise nehmen wir ohne Video auf. Das heißt, wir haben heute extra für euch auch mal Hosen angezogen bei der Podcast-Aufnahme. Und wir haben uns ein kleines, kompatibles Thema ausgesucht. Normalerweise suchen wir uns entweder einen Film aus oder sprechen über ein bestimmtes Horrorjahr. Und wir haben uns gedacht, wir wissen ja nicht so, wie das Publikum heute ist. Deswegen reden wir heute über unsere Filmleidenschaft. Das, was uns zu Filmnerds, wenn man so sagen möchte, gemacht hat. Und auf der anderen Seite wollen wir auch ein bisschen in alten Erinnerungen schwelgen, über die Videothekenzeit reden, über Filmsammlungen. Sammelt man heute eigentlich noch? Was sammelt man da eigentlich? Das besprechen wir in dieser Episode. Ja, und als wir uns da Gedanken gemacht haben und uns gedacht haben, das wäre doch was, was alle abholt, haben wir gestern festgestellt, dann stehen 5 Leute hinter uns und unterhalten sich über Horrorfilme. Und ich habe gedacht, ach, Patrick, hätten wir auch über Horror quatschen können. Aber
das machen wir nächstes Jahr.
Genau, richtig. Uns würde erstmal interessieren, bevor wir jetzt ein bisschen einsteigen, wer von euch schaut denn eigentlich regelmäßig Filme? Vielleicht könnt ihr das mal so per Handzeichen zeigen. Ah, das sieht doch schon gut aus. Wer würde sich denn so als Filmfan bezeichnen? Auch alle. Gut. Eine gute Nachricht ist ja schon mal, Filmfan, so wenn ich das definieren würde, Patrick, ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, das sind halt auch Leute, die einfach Filme lieben, Filme gerne schauen. Das muss gar nicht so sein, dass man sagt, ich kriege da wirklich bis ins tiefste Detail rein oder gehe 100-mal im Jahr ins Kino. Deswegen würde ich sagen, ne, Filmfan, einfach Leute, die Filme mögen. Danke dir, Helmut. Siehst du, ich habe es eben gesagt und ich habe es direkt vergessen.
Dafür haben wir jetzt mehr als 45 Minuten.
Zufall, genau. Ihr müsst ja wissen, wer bei uns noch nicht reingehört hat. Unsere Folgen gehen meistens so 60 plus Minuten. Manchmal knacken wir auch die 2 bis 3 Stunden. Deswegen sind wir heute so ein bisschen unter Druck, hier mit diesem 45-Minuten-Timer zu arbeiten. Genau, also was würdest du sagen, so Filmfan, wie ist da deine Definition?
Ja, ich glaube, der ist mittlerweile mit Social Media schon ein bisschen negativ behaftet auch, ne? Da bilden sich Bubbles, die dann vielleicht auch so ein bisschen toxisch werden, gerade so Star Wars Filmfans, Marvel Filmfans, ne? Die fühlen sich dann in ihrer Echokammer sehr wohl, deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig. Ich würde eher sagen, man guckt einfach gerne Filme und nutzt seine Freizeit, um Filme zu gucken.
Ja, definitiv. Ja. Wie ist das denn so kinotechnisch bei euch? Weil das Kino hat ja in den letzten Jahren, man hört es eigentlich immer wieder jedes Jahr, das Kino ist tot, das Kino stirbt. Und dann kommt wieder dieser eine Film, wo alle Leute ins Kino rennen und dann sagt man, ah, das Kino ist gerettet. Barbenheimer hat das Kino gerettet. Dune hat das Kino gerettet. Wer von euch geht denn, sag mal, mindestens einmal im Jahr ins Kino von euch? Ja, ist auch so der Großteil. Wer geht, sagen wir mal, 6-mal ins Kino? Auch so die Hälfte, mindestens die Hälfte. Okay, super. Wie ist es denn bei dir, Patrick? Kinotechnisch oder streamingtechnisch? Wie bist du da momentan aufgestellt?
Ich glaube mittlerweile aus Gemütlichkeit eher streamingtechnisch, weil mittlerweile hat man ja quasi das ganze Angebot für zu Hause. Ne? Du hast zig Streamingdienste, du hast, kommen wir ja gleich noch zu, eine eigene Filmsammlung, aus der du dich bedienen kannst. Und beim Kino musst du dich ja zumindest mal aufraffen. Du musst eine Hose anziehen, so wie ja, wir heute.
Stimmt.
Ne? Und du bist da ja auch immer mit anderen Leuten. Manchmal will man ja vielleicht nur zu zweit oder allein irgendeinen Film gucken.
Andere Leute.
Ja, gerade in Horrorfilmen sind andere Leute ja manchmal ein bisschen kontraproduktiv. Also ich kann mich an ein Kinoerlebnis Midsommar erinnern, der ja durchaus in manchen Szenen durchaus witzig sein kann.
Ja.
Allerdings, wenn man dann den ganzen Film über lacht und das gar nicht mehr ernst nehmen kann, was da passiert und das dann eben auch kundtut, damit habe ich so ein Problem, ne, dann vermiest es einen den Film ein bisschen.
Das kann ich nachvollziehen. Es kann manchmal aber auch das Filmerlebnis noch ein bisschen bereichern auf eine lustige Art und Weise. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Tiger and Dragon kennt. Das ist ein chinesischer Wuxia-Film, also Martial Arts, gepaart mit Fantasy-Elementen, Leute, die über Bäume laufen. Und der lief bei uns im Arthouse-Kino, wurde auch angekündigt als Original mit Untertiteln, also in Mandarin. Und dann saß dann halt direkt ein Typ hinter mir und die haben angefangen, in Mandarin zu reden. Und er nach 5 Minuten so, reden die jetzt die ganze Zeit Chinesisch? Wieso läuft der denn jetzt über den Baum drüber? Das geht doch überhaupt nicht.
Oder man guckt The Lighthouse und fragt sich dann, ist der ganze Film schwarz-weiß? Wann kommt denn die Farbe?
Ja, das geht natürlich auch. Weißt du denn noch, wann du das erste Mal ins Kino gegangen bist?
Tatsächlich nicht. Also wahrscheinlich war es irgendwas mit meinen Eltern, so König der Löwen. Ich meine, wir sind ja beide Mitte 80er-Jahrgänge. Deswegen war es wahrscheinlich so mit 6 oder 7 dann der König der Löwen. War ja 91, glaube ich. Aber tatsächlich so das erste Mal mit eigenem Antrieb und Freunden ins Kino, das ist vielleicht ein bisschen schlecht gealtert, aber ich glaube, es war Too Fast, Too Furious.
Okay.
Gerade 18 geworden, kein eigenes Auto gehabt, aber dann wenigstens die Autos auf der großen Leinwand angucken. Ne? Würde ich jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr im Kino gucken. Und dann hat bei mir die Filmleidenschaft tatsächlich erst relativ spät angefangen, deswegen war es dann eher sowas Richtung The Hills Have Eyes, das Aja Remake 2006.
Ja.
So in den 20ern habe ich dann angefangen, eher so. Hast du noch Erinnerungen an deinen ersten
1920,
Kinofilm?
1920, oder?
Ja, 1920. Ja.
Also ich denke schon, dass meine Eltern mich früher ins Kino geschleift haben, aber es müsste auch König der Löwen sein, an den ich mich so als erstes erinnere. Spoiler, wenn Mufasa stirbt und der ganze Kinosaal quasi weint und ich meine Eltern, oder aus heutiger Sicht damals dachte, ja, man kann ein Kind nicht früh genug traumatisieren. Vielen Dank, Mama und Papa. Aber das hat so meine Filmleidenschaft geprägt mit dem Heimkino eigentlich, weil mein Vater begeisterter Filmsammler war. Und zwar in der Art und Weise, ich weiß nicht, vielleicht erstmal so eine Abfrage, bevor wir alten Herren hier irgendwas erzählen. Wer von euch ist denn Ü30 hier? Also falls ihr euch dazu äußern möchtet. Ah, das sieht doch gut aus. Okay, so der Großteil. Vielleicht war es bei euren Eltern auch so. Mein Vater hatte eine riesige Wand und da standen auf den ersten Blick Bücher drinnen. Zumindest sah es nach Buchrücken aus. Es waren aber in Wahrheit braune Plastikhüllen mit Nummern drauf. Und wenn du diese Plastikhülle rausgenommen hast, war eine VHS-Kassette drin. Da hat mein Vater dann ganz akkurat aus dem Fernsehen Filme aufgenommen und hatte so ein kleines Ringbuch gehabt mit kariertem Papier. Da stand bei jeder Nummer dann immer der Filmtitel dabei. Und wenn man so will, hat meine Filmleidenschaft damit begonnen, dieses Ringbuch durchzublättern. Und dann hat mein Vater halt immer gesagt, ja, du darfst jetzt am Wochenende immer einen Film aussuchen, den darfst du dann gucken. Und dann saß ich immer dann, der, nein, der ist nichts für dich. Der, nee, da bist du auch noch nicht alt genug für. Aber ich habe mir natürlich immer gemerkt, okay, wo sagt er, den darfst du noch nicht gucken und habe den natürlich heimlich geguckt, wenn die Eltern nicht da waren. Aber dann war da auch immer sowas drin, wo mein Bruder und ich immer giffeln mussten, wenn du so in der Grundschule bist und da steht da zärtliche Cousinen. Und das ist natürlich total lustig. Aber es sind dann im Endeffekt immer so die Kinderfilme geworden. Wie war das bei dir zu Hause?
Ja, tatsächlich hatte ich gar nicht so eine richtige Sozialisierung mit dem Medium Film irgendwie zu Hause genossen, weil klar, meine Eltern haben schon Filme geguckt und ich erinnere mich auch, dass mein Vater mal irgendwann Der Soldat James Ryan ausgeliehen hat und zu Hause geguckt hat. Und natürlich habe ich auch die klassischen Kinderfilme geguckt, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie meine Eltern Kinogänger gewesen wären oder mich da mitgeschleppt hätten oder sowas. Tatsächlich war das alles dann irgendwann aus eigenem Antrieb und deswegen tatsächlich erst deutlich später, also so Anfang der 2000er, so okay. Ne, 16, 17 sowas.
Ja, bei mir kann man eigentlich ganz gut sehen, was passiert, wenn Eltern keine Medienkompetenz haben oder wenig Medienkompetenz und die Kinder einfach gucken lassen. Es gab ja früher sowas wie Bim Bambino auf Kabel 1, ich weiß nicht, ob der das was sagt. Das war dann so eine Sendung, da wurden dann verschiedene Cartoons hintereinander gezeigt, lief sonntags morgens. Und meine Eltern haben sich dann halt immer gedacht so, ach, weiß nicht, wenn die Kinder morgens früh aufstehen und sich das anmachen und so 2-3 Stunden gucken, dann können wir eigentlich länger schlafen. Und dann hat sich das einfach so eingebürgert, dass es dann hieß so, also wenn ihr sonntags schon wach seid, könnt ihr euch so ein bisschen den Fernseher anmachen. Und dann sind mein Bruder und ich natürlich immer losgestiefelt, sonntags morgens ganz früh wach, haben das dann geguckt. Und ich glaube, so richtig extrem wurde das dann Mitte der Grundschule. Die Leute, die uns verfolgen im Podcast, haben die Story schon mal gehört. Ich hatte einen Freund namens Max, der hatte einen ausgebauten Dachboden, weil er so bei seinen Großeltern gewohnt hat. Der hatte auch einen eigenen Fernseher und einen eigenen Videorekorder. Und da haben wir uns immer heimlich aus der Sammlung von seinem Opa Filme gemopst und dann halt mit 9 Jahren schon sowas wie Terminator und Alien 3 und sowas geguckt, was man ja eigentlich aus heutiger Sicht bedenklich finden könnte. Aber ey, aus mir ist trotzdem was geworden, von daher, also... Ich würde es bei meinen eigenen Kindern nicht machen, aber zumindest, man sagt ja immer so schön, mir hat es nicht geschadet, aber das darf dann jeder selber beurteilen. Sagen, das ist
Sache der Perspektive, ne? Ja, aber richtig. Wie hältst du es bei deinen Kindern? Versuchst du sie jetzt schon früh ans Thema ranzuführen und was sind da so die Filme, mit denen du es versuchst?
Ich sag mal so, einmal im Monat machen wir es schon so, dass wir einen Film gucken oder die vielleicht auch ins Kino mit mir gehen können. Das kommt meistens auch so von alleine, dass sie so nach einer gewissen Zeit wieder sagen, Papa, können wir noch mal ins Kino gehen? Ich glaube, meistens spielt immer das Popcorn eine Rolle, was es da gibt. Dass man dann sagt, so, ich habe noch mal Bock auf Popcorn, Papa, können wir nicht mal einen Film schauen? Und dann gucken wir uns schon mal so einen Kinderfilm an, der so, ja, die gehen ja maximal 90 Minuten. Aber auch immer schon so, dass sie ab 0 sind. Also auch wenn meine Große jetzt schon 7 wird, die ab 6 Filme machen wir da noch nicht. Weil was da manchmal als ab 6 durchgeht, ist schon so ein bisschen bedenklich und gruselig. Deswegen machen wir es immer so, wenn es ab 0 ist. Wir haben jetzt zum Beispiel die Wilden Mäuse gesehen letztes Wochenende. Ah, kleiner okay. Animationsfilm aus Frankreich. Also falls ihr auf Animationsfilme steht, kann ich den sehr empfehlen.
Dann seid ihr nicht die Eltern, die da mit dem Kinobetreiber diskutieren, ob das Kind doch schon in einen Film ab 12 kann, wenn ihr dabei seid.
Genau. Meine Tochter ist großer Wolverine-Fan. Warum darf die nicht in Deadpool und Wolverine? Das ist doch... Ja. Damals gehört es ja dann auch dazu, ich weiß nicht, die Älteren hier werden sich erinnern, es gab sowas, das nannte sich eine Videothek. Da konnte man in ein Paradies eintauchen voller Filme und Spiele und durfte sich Sachen ausleihen. Kam das bei dir auch relativ spät mit dazu oder warst du schon früher in Videotheken unterwegs damals?
Nee, relativ spät. Ich würde sagen so Ende Schule, Anfang Studium sowas. Hab dann ja auch im Studium 2 Jahre in der Videothek gearbeitet. Ich sage immer noch, das war inhaltlich die erfüllendste Arbeit, die ich bisher gemacht habe. War nur leider eher mittelgut bezahlt. Ja. Aber es war einfach schön, wenn man dann freitags kommen dann die Leute und fragen einen vielleicht auch, was man denn so empfehlen könnte. Und dann kommen sie Montag wieder, bringen den Film zurück und sagen dir entweder, auf dich höre ich nie mehr oder das war eine sehr coole Empfehlung. Das war schon schön und... Ja, das ist ja jetzt so ein bisschen verloren gegangen. Also ich glaube, also die Videothek, in der ich damals gearbeitet habe, das war im kleinen Sauerland, die gibt's nicht mehr. Und selbst hier im großen München gibt's ja, ich glaube, eine Videothek noch, die wirklich noch aktiv ist. Wie war das bei dir?
Genau, also bei mir kam es auch so, dass mein Vater, als er entdeckt hat, guck mal, ich muss ja gar nicht immer alles aus dem Fernsehen aufnehmen, ich kann mir das auch einfach ausleihen, ist er halt immer in die Videothek gefahren, hat mich irgendwann mitgenommen und das war halt wie so im Paradies, du hast die ganzen Aufsteller von den Filmen, die ganzen coolen Cover. Früher war es ja auch nur so, dass du dir nach Cover vielleicht auch was ausgesucht hast und hast gedacht, was war das denn jetzt für ein Schrott, den ich da mitgenommen habe. Aber damals, das sagen wir ja bei uns auch öfters in den Horror-Podcast-Folgen, wurde halt viel Liebe auch in diese Cover gesteckt, ne, damit du dich halt von der Masse absetzen konntest. Und das war schon eine sehr schöne Zeit, weil du einfach auch ein bisschen was entdecken konntest. Dadurch, dass es ja halt noch kein Internet oder wenig Internet gab, konntest du dich halt nicht woanders informieren. Das heißt, du hast halt immer darauf gehofft, dass vielleicht auch Freunde mit einem Film kommen. Dann hast du dir dann freitags oder samstags abends mal so einen Filmabend gemacht und da wurde mal so die komplette Videothekenliste einmal durchgeackert. Genau, damit man dann wieder so ein bisschen Futter hatte.
Ich hatte da jetzt ein Erlebnis, also es führt jetzt ein bisschen weiter, muss kleine Tangente machen, meine Waschmaschine wäscht gerade nicht, deswegen war ich vorletzte Woche das erste Mal in meinem Leben in einem Waschsalon und da hat man ja dann eine Dreiviertelstunde Zeit, bis die Wäsche fertig ist und da habe ich entdeckt, dass neben dem Waschsalon direkt die Stadtbibliothek München eine Filiale hat und habe mich da direkt angemeldet, Kärtchen abgeholt und da gibt es tatsächlich auch ein Blu-ray-Regal, das ist sogar relativ gut ausgestattet und da kann man dann Filme ausleihen, da habe ich mich ein bisschen an die gute alte Zeit in Gänsefüßchen erinnert. Ne, dass man einfach nach Cover geht und sich irgendwas mitnimmt.
Ja, stimmt.
Ja, wie damals.
Das ist ja auch relativ günstig in den Bibliotheken. Ne? Du zahlst einmal diese, keine Ahnung, was das bei euch ist, bei uns glaube ich 30 € oder so für ein Jahr und dann...
Ja, genau, 3 Monate 7 €. und dann darfst du x Medien eben gleichzeitig haben und Filme irgendwie 5 Tage Leihdauer, Bücher natürlich länger und kannst dann aber auch kostenlos verlängern. Ja.
Wie war denn so eure Erfahrung? Also wer von euch war tatsächlich noch in Videotheken unterwegs? Alle, sehr schön. Bei wem gibt es denn noch eine Videothek? Gibt es da tatsächlich noch eine Stadt, wo eine überlebt hat? Wahrscheinlich weniger, ne?
Alle Hände runtergegangen.
Alle Hände runtergegangen. Hörenden. Genau, richtig. Es gibt tatsächlich noch einen Service, den nenne ich jetzt nicht per Name, weil es ist ja jetzt unbezahlte Werbung, die wir hier machen. Aber ihr werdet leicht drauf kommen, wenn das mal bei Google eingibt. Es gibt tatsächlich noch einen Service, der bietet so was Ähnliches an. Da kann man quasi für einen Monatsbetrag eine bestimmte Anzahl an Filmen buchen, hat eine Wunschliste, da packt man sich alles drauf und dann bekommt man die quasi per Post nach Hause geschickt. So, da muss man nicht mehr irgendwo hingehen. Kann sich die einmal durchgucken in einer bestimmten Zeit und schickt die dann wieder zurück. Also wer noch so ein bisschen Videotheken-Flair haben möchte, weil das Spannende, was ich da finde, ist halt, du weißt halt nicht, was von dieser Wunschliste kommt. Und das ist so, das triggert so mein Überraschungsherz, wo ich denke so, oh, Post ist da und du machst auf und entweder denkst du, ach nee, den hatte ich noch auf der Liste und wollte ihn eigentlich runternehmen oder denkst du, oh geil, endlich der Film. Mhm. Von daher kann ich sehr empfehlen, also wenn ihr dieses Feeling nochmal haben wollt, auf jeden Fall so ein bisschen googeln, da findet ihr schon. Oder ihr fragt mich gleich einfach, dann verrate ich es euch vielleicht auch. So kann man das auch machen. Ja, Patrick, und ich weiß nicht, wie es dir ging. War auch diese Videothekenzeit was, wo du gesagt hast, da wird auch so die Leidenschaft fürs Sammeln bei dir so ein bisschen geweckt? Beziehungsweise kam das so auf, als du in der Videothek gearbeitet hast? Oder war das tatsächlich wirklich eher für dich, du hast ja schon gesagt, es war erfüllend, war das eher so ein Job wie alles andere? Oder bist du da so richtig aufgeblüht auch als Filmnerd?
Also ich glaube, ohne die Arbeit in der Videothek wäre ich heute kein Filmsammler geworden. Aber da ich da noch studiert habe, war das Geld einfach nicht da, um in Filme zu investieren. Klar, ich meine, wenn man einen Film in einer klassischen Emery, also diese Plastikverpackung, die man kennt, kauft, dann kostet er, weiß nicht, 7 bis 15 € vielleicht bei den aktuelleren Filmen. Aber bei der Sammlung oder zumindest bei mir ist es so, dass ich die Hälfte der Filme, die ich zu Hause stehen habe, sind Emerays und die andere Hälfte sind tatsächlich irgendwelche Editionen, ne? Sei es Steelbooks, Mediabooks, irgendwelche Spezialeditionen. Und da war einfach das Geld nicht für da.
Bei mir kam es tatsächlich relativ spät, weil ich eigentlich so ab Netflix, als es aufkam, so angefangen habe, diesen physischen Konsum auch so ein bisschen zurückzufahren. Liegt natürlich auch dran, wenn du die erste eigene Wohnung hast, hast du relativ wenig Platz. Das heißt, du möchtest natürlich auch nicht alles irgendwie zustellen. Und da kam Netflix und hat gesagt, ey, bei mir kannst du für damals noch 9 € alles gucken, was du gucken möchtest. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass ich erstmal nur digital geguckt habe. Und dann bin ich ja 2021 zu einem kleinen, aber feinen Filmpodcast dazugestoßen. Und ich kann euch sagen, passt auf, wenn ihr euch mit irgendwelchen Filmnerds einlasst, weil dann kommt das eine Bildchen in den Chat, so guck mal, was ich hier für eine tolle Sammleredition gekauft habe. Guck dir mal dieses schicke Mediabook an, was jetzt gerade bei mir zu Hause reingeflattert ist. Man selber sitzt dann so, ah, oh, das hätte ich aber auch gerne im Regal stehen und fängt dann auf einmal auch wieder an zu kaufen.
Wie viele Filme hattest du, bevor du zu Filmtos gegangen bist, physisch zu Hause stehen?
5.
Und wie viele sind es jetzt, möchtest du das sagen?
Also digital und physisch zusammen sind es jetzt 750.
Ja, für die 4 Jahre?
Für die 4, ja. Ja, danke, das tut jetzt besonders weh nochmal. In 4 Jahren 745 Filme. Ah, egal. Ja. Aber es hat sich gelohnt, sage ich mir zumindest, damit ich mir einrede, ich habe nicht unnötig Geld ausgegeben.
Wer sammelt von euch Filme? Okay, eher physisch.
Aber zwischendurch immer was.
Nur ausgewählt.
Guck mal, pass auf, ich gehe mal kurz rum.
Jo.
Wir haben ja dieses schöne Handmikro. Hast du eine besondere Edition im Regal, auf die du sehr stolz bist?
Ja, verschiedene Steelbooks zu der Mission Impossible-Reihe habe ich mir geholt. Also, weil ich die halt sehr, sehr mag. Ja. Also wie gesagt, nur noch ausgewählte Filme, jetzt nicht mehr jeden, so wie früher.
Aber noch kein Deadpool and Wolverine, nee. Popcorn Bucket oder sowas?
Nee, leider nicht.
Wer hatte sich noch gemeldet? Jetzt traut sich wahrscheinlich wieder keiner mehr. Stefan, was ist denn deine liebste Edition?
Von Transformers, ein Optimus Prime Figur, die die DVD hält.
Ah, sehr schön. Du musst mir gleich mal sagen, wo du her hast. Ich bin jetzt gerade angefilzt.
Das ist eine gute Frage, das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Ich denke mal von Amazon oder so, aber ich kann es dir gerne mal schicken.
Wenn ihr mich gleich irgendwo googeln seht, wisst ihr Bescheid. Helmut war so zwiegespalten, ne? was Sammeln angeht.
Ja, ich bin da tatsächlich bei Marco, wenn es besondere Filme sind, wo ich weiß, dass ich die öfters gucken möchte, dann kaufe ich mir die und da gebe ich auch gerne ein bisschen Geld aus für eine besondere Edition, beispielsweise zuletzt jetzt Midsommar, den habe ich daheim stehen, aber die meisten Filme sage ich, okay, einmal gesehen ist in Ordnung.
Also keine Blindkäufe, sondern du kennst den Film und entscheidest dich dann, jawohl, den will ich im Regal haben.
Genau, es ist meistens so auf den verschiedenen Streamingdiensten, wenn man da was guckt und so war es bei Midsommar beispielsweise auch, habe ich gesagt, okay, der Film ist so cool, den brauche ich definitiv in meiner Kollektion.
Und man munkelt, dir hätte auch jemand ein Foto von der schönen Mulholland Drive Edition geschickt und die hat es an dein Regal geschafft.
Ja, munkelt man auch, da ging es mir dann genauso wie euch, Wasser, du hast mir das geschickt und die habe ich mir auch gleich geholt, ja.
Danke sehr schön. Ja.
Also ich bin tatsächlich dann ganz froh, dass ich nicht bei euch in der Gruppe bin, sonst hätte ich wahrscheinlich genau den gleichen, gleiche Anzahl an DVDs bei mir.
Ja, vielleicht muss ich dir mal öfter ein paar Fotos schicken. Ja. Die Monika hat sich noch gemeldet, habe ich gesehen.
Ja, ich habe tatsächlich zwei Arten. Also einmal habe ich alle Sailor Moon Staffeln zu Hause, also darauf bin ich sehr stolz. Und natürlich die Herr der Ringe Deluxe Edition, die niemand sonst wahrscheinlich zu Hause liegen hat, außer ich.
Das heißt, die Deluxe Edition auch mit allen Extended Versionen?
Ja klar, die 4 Stunden sind doch die richtigen Stunden für Herr der Ringe.
Wie oft hast du schon Watchpartys gemacht, wo ihr alle am Stück geschaut habt?
Und wir machen das tatsächlich einmal im Jahr, einmal mit Herr der Ringe und einmal mit Harry Potter. Ich muss sagen, Harry Potter ist anstrengend, aber macht Spaß. Aber Herr der Ringe dauert ja nicht viel kürzer oder länger wie die Harry Potter 7 Filme, 8 Filme. Also ja, machen wir eigentlich einmal im Jahr.
Jetzt rate ich, zur Weihnachtszeit.
Nein. Also vor Weihnachtszeit. Und an Halloween.
An Halloween, okay. Da gucken wir meistens andere Sachen. So, hier habe ich eben auch noch Finger gesehen.
Also meine Lieblings-Sammlerstücke sind die 3 Mediabooks von Lost in Translation, die streng limitiert waren, ich glaube nur 200 Stück oder so. Und genau, die waren echt aufwendig teilweise zu bekommen, aber da es ein Lieblingsfilm ist, habe ich den auch, ja, den diversen Sammlungen, Sammlerstücken genau eben daheim stehen.
Sehr schön. Da höre ich jetzt den Christian Fink zu Hause sitzen von Devil's and Demons. Schöne Grüße an dieser Stelle. Der wird gerade sagen, oh, Lost in Translation, ja. Bei dir auch noch? Keine, okay. Habe ich jetzt irgendjemand vergessen? Hat noch irgendjemand eine tolle Sammlung zu Hause? Patrick, da würde mich mehr interessieren. Ich fand das, was Helmut gesagt hat, ganz interessant. Wenn mir die Filme am Herzen liegen, dann schaffen die es in meine Sammlung. Wie ist das denn bei dir?
Also Spezialeditionen, sprich Steelbook, Mediabook und sonstige Editionen, die es da so gibt, da ist es eigentlich auch so, dass es fast nie ein Blindkauf. Also dann kenne ich den Film vorher, habe den im Streaming gesehen oder im Kino, Pressevorführung, wie auch immer. Bei Emirates ist es tatsächlich anders. Also bei Emirates schaue ich auch eher, dass ich die kaufe, die es nicht im Streaming gibt, weil da gibt es ja immer noch bedeutend viele. Selbst wenn man Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und vielleicht Apple TV zu Hause hat, gibt es immer noch genug Filme, die es da gar nicht gibt. Und dann schaue ich da, dass ich mir die kaufe. Die muss man dann manchmal aus UK, manchmal aus den USA importieren und ist dann gleich 20 Euro für so eine kleine Plastikverpackung los, nur um dann eine Woche später zu merken, dass er jetzt gerade bei Netflix gelandet ist. Das ist einmal schon vorgekommen. Ja, aber die meistens kenne ich dann tatsächlich schon, ja. Bei dir auch?
Ja, ich habe da so ein ausgeklügeltes Beuteschema, würde ich es nennen. Also wenn mich ein Film interessiert, dann schaue ich zunächst, es gibt dann so ein paar schöne Apps wie Just Watch oder Letterboxd, da kannst du dir angucken, wenn du die Streaming-Services hinterlegt hast, die du hast, dann guckst du dir das an und dann zeigt er dir direkt, guck mal, auf dem und dem Streaming-Service kannst du den Film schauen. Dann schaue ich ihn meistens im Streaming mittlerweile. Ansonsten schaue ich dann erst, gibt es den gebraucht irgendwo günstig? Wenn ja, kaufe ich mir den. Ansonsten gucke ich, gibt es da eine coole Special Edition, die vielleicht gerade günstig ist? Und wenn die es dann auch nicht gibt, vielleicht ist er auch noch digital im Sale. Das kann manchmal auch sein. Da reden wir ja gleich auch nochmal drüber. Und wenn der digital irgendwo günstig verfügbar ist und man günstig kaufen kann, mache ich das auch mittlerweile, weil einfach der Platz nicht mehr da ist. Also ich sehe ja ein, ich habe es ein bisschen übertrieben in den letzten 4 Jahren. Und der Platz wird langsam rar. Und wenn man halt nicht alleine wohnt, dann muss man eben auch schauen, dass man wieder was freiräumt oder sich ein bisschen zügeln. Und deswegen mache ich es mittlerweile dann auch so, wie der Helmut das eben gesagt hat, wenn mir ein Film sehr am Herzen liegt oder wenn eine Edition sehr schön ist, dann würde ich mir die holen. Ansonsten gucke ich halt tatsächlich eher so, dass im Streaming oder vielleicht digital verfügbar ist. Irgendwas rattert hier.
Irgendwas halt.
Genau, irgendwas halt.
Das ist aber eigentlich aus.
Genau, das haben wir gemutet. Ja. Ganz brav. Dann lass uns doch mal das böse Wort auspacken. Digitale Filme kaufen. Ich weiß, da also viele Leute, die fallen in Ohnmacht, wenn man sowas erzählt. Es gibt ja diverse Enthusiasten, die dann sagen, ah, aber hier 4K-Streaming ist ja nicht 4K-Streaming und physische Filme sind da deutlich besser. Vielleicht kann man mal so ein bisschen die Pro- und Kontrapunkte beleuchten, damit man sich vielleicht da draußen auch fragt, wenn jetzt jemand kommt und einem da die digitalen Filme madig machen möchte, was gibt es denn so für Vor- und Nachteile jetzt zum Beispiel beim digitalen Kauf?
Also ich glaube, wovon man sich direkt freimachen sollte, ist dieses Schwarz-Weiß-Denken, was das angeht, ne? Weil, also meine Sammlung ist auch mittlerweile gesplittet zwischen physisch und digital, durchaus beides. Aber es ist ja auch so, dass Streamingdienst zu Streamingdienst sich in der Qualität deutlich unterscheiden. Ne? Also ein 4K bei Apple oder Netflix sieht deutlich wertiger aus und besser aus als ein 4K bei Prime, falls euch das schon mal irgendwie aufgefallen ist. Mhm. Und deswegen finde ich, man sollte das eine nicht verteufeln. Sei es jetzt eben, man ist in einem physischen Lager oder man ist in einem digitalen Lager. Das kann sich ja ergänzen.
Ja.
Sogar dann so weit, dass man beides hat. Ne? Also besagte Herr der Ringe-Edition habe ich auch die ganz alte noch auf DVD mit den Extended Editions. Sorry. Genau, also die Extended Editions auf DVD, diese Box, die damals jeder hatte. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, ja, auf so einem 55-Zoll-Fernseher sieht jetzt eine DVD auch nicht ganz so gut aus. Dann habe ich sie mir noch mal im Sale bei Apple digital gekauft. Ne? Dann habe ich sie im Regal stehen, um sie eben anzugucken, wie sie da im Regal steht und gucke sie dann aber tatsächlich über Apple, was ja auch ein bisschen merkwürdig ist. Aber ich habe es tatsächlich auch so, dass ich manchmal vergesse, dass ich Filme digital besitze.
Da habe ich einen schönen Trick für dich. Da steht Thomas Speckfinger weg. Du darfst, okay. Da habe ich einen schönen Trick für dich. Und zwar, also ich habe es irgendwann aufgegeben, über irgendwelche Film-Apps das Ganze nachzuhalten, sondern ich mache das tatsächlich alles über Letterboxd. Da gibt es auch so eine Listenfunktion. Und da hat man die Möglichkeit, einfach zu sagen, so, hey, diese Liste, das ist meine Filmsammlung. Und da packe ich quasi aber auch physisch und digital so ein bisschen gemischt rein. Deswegen konnte ich eben auch direkt so aus dem FF sagen, dass es so um die 750 Filme sind aktuell. Das Schöne bei Letterboxd ist, wenn du es da reinpackst, dann bekommst du, wenn du dir einen Film auf Letterboxd anguckst, unten angezeigt, der gehört dir bereits. Und das hat mir schon so oft den Arsch gerettet, weil ich einfach gedacht habe, ach cool, den Film, den könnte ich ja mal gucken, wo es denn zu kaufen oder zu streamen gibt. Und dann stand unten direkt, Daniel, den hast du schon im Regal stehen. Und dann wusste ich halt direkt, okay, gut.
Ja, das hätte geholfen. Wir haben einmal Conjuring, die Reihe, gerewatcht, den ersten und den zweiten. Und dann muss man ja, man kann ja nicht mittendrin aufhören, den dritten halt auch nochmal gucken. Ja, obwohl es halt der deutlich schlechtere von allen dreien ist. Aber den gab es nirgendwo im Streaming. Die ersten beiden gab es, glaube ich, bei Netflix. Und den dritten eben nicht, aber ich war jetzt auch zu geizig für einen Film, wo ich weiß, dass der eigentlich nicht gut ist, den ich nur aus, ne, um die Reihe zu komplettieren, gucken will, irgendwie 5 € zum Laien ausgebe. Und dann haben wir Woche für Woche geguckt, ob der jetzt irgendwo im Streaming verfügbar ist, bis ich mich dann durchgerungen habe, jetzt mal endlich diese 4 oder 5 € bei Apple für die Laie auszugeben, um dann zu sehen, dass ich den vor einem Jahr oder so bei Apple digital gekauft habe. Da hätte mir deine Variante schon den Arsch gerettet.
Ja, das stimmt. Ich hatte das aber tatsächlich auch mal. Da kam vor 2 Jahren der Film The Sadness raus. Wurde beschrieben so als der brutalste Film aller Zeiten. Und dann habe ich von dem Verleih, über den der Film damals bezogen werden konnte, eine E-Mail bekommen, so hey, jetzt schon mal vorbestellen für nächstes Jahr The Sadness, dann sparst du Versandkosten. Und ich so, geil, super. Zack, in den Warenkorb, Kasse raus, fertig, muss ich mich um nichts mehr kümmern. Und dann zog so ein halbes Jahr ins Land und dann kam dann irgendwie bei uns in der Gruppe wieder so, hey, meine Edition von Sadness ist da. Und ich so, oh, geil, die ist jetzt draußen, direkt mal bestellen. Dann kam noch eine E-Mail von dem Verleih, hallo Daniel, heute sparst du bei uns Versandkosten. Ich so, oh, Wink des Schicksals, The Sadness, in den Warenkorb, Kasse, zack, fertig. So, am nächsten Tag klingelt der Postbote, The Sadness. Wow.
Das ging aber schnell.
Ja, das ging aber schnell. Ich habe es da gestern Nachmittag erst bestellt. Am nächsten Tag klingelt der Postbote. Ich so, habe ich was bestellt? Packt das Paket aus, The Sadness. Das zweite Mal. Seitdem bin ich auch sehr froh, dass ich das mit Letterboxd mache.
Ja. Ja, ich habe das auch mit Nope hatte ich das. Den hatte ich zweimal in 4K gekauft, warum auch immer. Und habe dann die andere, weil ich ehrlich gesagt zu faul war, die zu verkaufen, dann ins Büro auf den Küchentisch gelegt und eine Rundmail geschrieben, da liegt ein Film, bedient euch. Der lag sehr lang da, bis sich den jemand geschnappt hat. Was noch länger da lag, war tatsächlich das Mediabook von The Green Knight. Ich weiß nicht, wer den Film hier kennt. Einmal Hände hoch, wer Green Knight kennt.
Ja, sehr gut. Zwei zumindest. Ja.
Klassischer 5-von-5-Film, ja. Für alle, die ihn gesehen haben. Und das lag wirklich eine Ewigkeit da. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber ja, also, dass ich Filme doppelt kaufe, kommt auch schon mal vor, ja.
Da war halt so ein komischer Ritter drauf, wusste keine Watt mit anzufangen, haben sie es liegen lassen.
Ja. Ja.
Jetzt hatte ich gerade noch eine Frage im Sinne, die ich dir stellen wollte. Ach genau, wir haben ja eben noch den liebsten Editionen gefragt. Was ist denn so deine liebste Edition im Schrank? Und jetzt musst du da deine Freundin hier im Publikum sitzt, ja eigentlich eine bestimmte Edition nennen.
Da kann ich einige tatsächlich nennen, weil da ein paar in Frage kommen. Und die Frage hatten wir, glaube ich, schon mal, weil ich durfte einmal bei den Kollegen, die du gerade schon genannt hast, von Devils and Demons auch über Filmsammlung und Co. reden mit dem Christian. Die Folge ging dann 5 Stunden, glaube ich. Das ist ein bisschen länger geworden. Und da haben wir die Frage auch diskutiert. Und ich glaube, es sind 2 bis 3, die ich da nennen würde. Aber ganz oben ist wahrscheinlich die Twin Peaks Gesamtedition, diese From Z to A. Weiß nicht, ob die einer gesehen hat, in so einem großen Pappschachtel, die man so aufklappen kann. Und dann ist da dieser Red Room abgebildet mit eben erste, zweite und eben die Limited, dritte Series und Film und Co. Das ist eine sehr, sehr schöne Edition. Und die Black Edition Hellraiser Box mit den ersten 3 Hellraiser-Filmen, oh ja, die damals Turbine veröffentlicht hat, nachdem sie dann alle 3 Filme noch mal in 20 anderen Editionen veröffentlicht hat, wie das Turbine ja immer so gerne macht.
Das Turbine gerne macht, ja.
Aber ich glaube, das sind so meine Favoriten, ja. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, also wer denkt, wir übertreiben jetzt, was Turbine-Veröffentlichungen angeht. Der Chris von Devils and Demons hat, glaube ich, mittlerweile 6-mal Texas Chainsaw Massacre zu Hause, weil er in 6 verschiedenen Editionen veröffentlicht wurde. Von daher, die wissen schon, wie sie uns Filmfans rumkriegen.
Aber er kann dir wahrscheinlich 2 Stunden lang erklären, warum das sinnvoll ist, dass er 6 Editionen hat.
Das stimmt. Ja, ich glaube, die Hellraiser Edition würde ich auch mit dazu zählen. Und ich habe von den Shaw Brothers Filmen, also so alte Kung-Fu-Filme, habe ich so eine Volume One Box, also so eine riesige Box mit diesem Shaw Brothers Logo drauf. Wird wahrscheinlich so der eine oder die andere mal gesehen haben da draußen. Wenn man es sieht, weiß man es dann direkt. Und das hat dann noch so einen Glanzeffekt, wenn man es so ein bisschen in die Sonne stellt. Ja.
Wie oft hast du sie schon in die Sonne gestellt, damit du den Glanzeffekt dann aus unterschiedlichen Winkeln?
Wenn ich einen ganz schlechten Tag hatte, dann stelle ich mich abends auf den Balkon, nehme die Shaw Brothers Box in die Hand und dann geht's mir wieder gut.
Ja, verstehe. Ja. Hast du dann auch unterschiedliche Editionen mal so ausgestellt oder sind die tatsächlich alle nebeneinander im Regal, sodass man quasi nur den, man würde damals sagen Buchrücken, also quasi nur den Namen vom Film sieht, oder hast du die auch irgendwie ausgestellt mit irgendwelchen?
Ich habe mir tatsächlich so kleine Plastikaufsteller bestellt, die kriegst du ja irgendwie so im 10er-Pack und machst dann wirklich auch so, dass ich die im Regal stehen habe, immer so 2 pro Regalboden und einfach so die Filme drauf packe, die entweder gerade neu sind oder die mir gerade irgendwie was bedeuten. Die neu sind, ist natürlich immer so ein bisschen doof, weil dann kommt meine Frau vorbei, guckt mal rein und sagt, ah, hast du wieder was bestellt? Und genau, das ist einfach für mich so, wenn ich da durchgehe, mich so an den Editionen erfreue, vielleicht auch nochmal einen Film hinstelle, wo ich sage, den habe ich Bock, das nächste Mal irgendwie mal zu gucken in der nächsten Woche, dann stelle ich mir da auch als Reminder nochmal so ein bisschen dahin.
Mhm.
Ja. Und dann müsste ich vielleicht auch mal öfters Leute einladen, wo ich mich dann einfach ganz casual vor den Schrank stelle und sage, schön, dass ihr da seid, damit dann irgendeiner sagt, oh, was hast du denn da im Schrank
stehen? Und dann sagen sie gar nichts zu der Filmsammlung und dann bist du so beleidigt, dass sie nie mehr einlädst.
Genau. Oder ich immer sage, hier, das ist der und der Film, kenne ich nicht. Aber den und den kennst du doch bestimmt. Nee, kenne ich auch nicht. Okay, schade. Aber dafür habe ich ja euch. Ne? Wir sind halt zwar primär im Internet unterwegs und machen den Podcast zusammen, aber das ist halt eine sehr schöne Art und Weise, sich auszutauschen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir im normalen Freundeskreis ist, aber das sind dann auch 2 Leute, die Filme gerne gucken, aber sobald man irgendwie so ein bisschen tiefer reingeht, schauen einen die Leute an, so als hätte man sonst kein Leben und dann war es das wieder mit der Diskussion.
Wie schön, dass du das differenzierst zwischen dem Freundeskreis und dem normalen Freundeskreis.
Ja, ich habe den bekloppten Freundeskreis und den normalen Freundeskreis.
Ja, aber tatsächlich ist das manchmal ein ganz guter Reality-Check, ne? Wenn ich mit Leuten in der Arbeit rede über Filme, dann kommen die aus einer ganz anderen Perspektive. Ne? Dann, wie ich gesagt habe, dass Nope da lag in einem 4K, das hätte ja nicht passiert, wenn jetzt unsere Redaktion beispielsweise, wenn das ja die Redaktionsküche gewesen wäre.
Ja, aber die haben sich Leute drum geschlagen wahrscheinlich. Genau.
Aber wenn man eben schaut, wie oft der Durchschnittsdeutsche in Anführungsstrichen ins Kino geht, das ist, glaube ich, 2-mal im Jahr, wenn es hochkommt. Und deswegen tut das mal gut, auch mit Leuten außerhalb der Bubble über Filme zu reden, damit man so ein bisschen die andere Perspektive sieht, ne? Dass man nicht davon ausgeht, dass mittlerweile jeder Longlegs schon 3-mal geguckt hat, weil es der beste Film des Jahres wird. Ja.
Was?
Ja.
Genau. Danke, Marco. Danke. Ja, wer da mehr zu hören möchte, kann gerne in unsere Episode reinlauschen, weil ich bin da so ein bisschen geteilter Meinung. Aber ich habe ihn schon aufgewertet. Ich war immer noch ein zweites Mal drin.
Ja, sehr gut.
Ja. Ja, von daher, was glaubst du denn, wie wird sich denn deine Sammlung noch entwickeln? Geht es dann eher so in die physische Richtung weiter oder geht dir langsam auch der Platz aus?
Ja, exakt das. Also gerade geht der Platz aus. Ich habe 3 Regale. Ich bin jetzt nicht so firm, wie die heißen, aber es sind halt diese typischen IKEA-Regale. Mhm, ja. Da kann man ja teilweise auch, wenn man so ein bisschen mit den Höhen arbeitet, so 2 Reihen in einen Einschub machen. Aber es ist dann schon ein bisschen tricky und man kommt so ein bisschen schlechter an die Filme. Aber es geht ja eigentlich auch nicht darum, dass man an die Filme kommt. Man will sie ja nur angucken. Man kann ja dann auch auf Netflix starten. Aber gerade ist so ein bisschen das Ende des Platzes erreicht, sodass ich dann wahrscheinlich, wenn ich die Sammlung jetzt weiter ausbaue, was ich machen werde, dann eher auf Arbeitszimmer ausweiche, weil ich glaube, okay, im Wohnzimmer ist jetzt ein Level erreicht, was auch gut so ist. Ja.
Ich habe jetzt gerade gedacht, du sagst, dann werde ich auf die Arbeit ausweichen und wieder Filme in der Küche auslegen und irgendwann kommt der Chef und sagt, kannst du mal bitte aufhören, hier deinen Schrott abzuladen, ja, weil es wieder niemand haben möchte.
Nee, aber durchaus. Also ich glaube, das geht weiter. Also gerade sind, glaube ich, 2 oder 3 Vorbestellungen draußen, wo man sich dann auch immer wieder ein bisschen, wie du gerade gesagt hast, dran erinnern muss, dass man die schon getätigt hat, diese Vorbestellung, um es nicht mehrfach zu tun. Aber ich glaube, das geht weiter.
Was hast du jetzt gerade noch als Vorbestellung draußen? Also worauf freust du dich, was jetzt rauskommt?
Late Night with the Devil. Mhm. Der ist gerade als Vorbestellung draußen und der zweite fällt mir jetzt tatsächlich gar nicht ein.
Ja, wie gesagt, dann die Letterboxd-Liste, damit es dir nicht irgendwie doch nochmal so geht wie mir, dass das du den doppelt bestellst.
Wie sieht es bei dir aus? Willst du eher Richtung digital dann wandern, weil eben Platz ausgeht oder du ein bisschen weniger Besitz anhäufen willst? Oder wie sieht es da aus?
Das waren meine Pläne. Ja, ich habe mir viel vorgenommen und habe gesagt, ein bisschen reduzieren, weil wir jetzt auch so das Kinderzimmer ein bisschen umgebaut haben und Sachen anders gestellt haben. Und dann kam diese schöne Mail, das ist jetzt demnächst das Carrie Media Book mit der erstmalig in Deutschland veröffentlichten 4K-Version gibt. Und ich dachte so, oh, und dann noch, ja, und statt 39 Euro kostet das jetzt nur 32 Euro. Und wenn du jetzt bestellst, sparst du die Versandkosten. Und dann war es wieder um mich geschehen und dann habe ich es leider bestellt.
Ich erkenne ein Muster. Versandkosten sind nicht so deins, ne? Dann bist du immer
nee, ja, ja. Aber ich weiß, dass es doofe Denke, weil es kostet auch Geld, Sachen zu verschicken, aber damit hat man mich eigentlich.
Wie hoch rankst du Carrie so?
An Stephen King-Verfilmung oder allgemein, was jetzt Horrorfilme angeht? Allgemein kann ich jetzt nicht sagen. Stephen King-Verfilmung mit einer der besten auf jeden Fall. Und es ist von Brian De Palma. Also.
Das stimmt, ja.
Genau. Also das Original jetzt. Wir reden jetzt nicht vom Remake in der 4K-Version, von daher. Ja, wir haben noch so ein bisschen Zeit. Wir haben es eigentlich ganz gut gepeilt, ne? Dafür, dass wir sonst immer sagen, wir schreiben uns ein Outline, ja, und weiß nicht, in einer Stunde sind wir damit durch und dann sind es 90 Minuten, hat es diesmal tatsächlich funktioniert und wir sind kurz vor knapp rausgekommen. 5 Minuten haben wir noch. Vielleicht habt ihr noch ein bisschen Fragen, vielleicht können wir irgendwie nochmal rumgehen. Also gerade, wenn ihr euch denkt, Mensch, welche Motivation hat man denn, mit einem Filmpodcast anzufangen? Oder wenn man einen Filmpodcast macht, schaut man dann Filme auf eine andere Art und Weise? Falls jemand eine Frage hat, könnt ihr euch gerne melden. Dann komme ich einmal mit dem Mikro rum. Ich hätte noch mal eine zu den sozialen Medien. Warte, ich komme noch mal rüber. So, scharf geschaltet ist es. Leg los.
Na, ihr hattet es ja gerade jetzt mit den Sammlereditionen und so. Und mittlerweile viele Publisher stellen ja die physische Produktion ein. Wie ist eure Meinung dazu? Also irgendwann könnte es ja zwangsläufig langfristig gar keine physischen Träger mehr geben. Wie steht ihr dazu?
Willst du zuerst, Patrick?
Ja, also man bemerkt das ja. Ich glaube, Disney ist da gerade sehr unterwegs, was das angeht. Ich meine, die schränken ja schon sehr viel ein. Also gerade wenn man dann eben so selber ein bisschen im Film, Podcast oder Review-Bereich unterwegs ist, darf man ja auch Pressevorführungen besuchen. Bei Disney sind die dann einen Tag, bevor der Film ins Kino kommt, weil die eben genau wissen, denen geht es gar nicht drum, dass der Film durch irgendwelche Reviews oder Medienmenschen beworben wird, sondern die wollen einfach, dass irgendein Influencer da ein Bild von postet und dann gehen die Leute schon ins Kino. Und ich glaube, dass da schon ein Publikum auch herangezüchtet wird, was sich keine Filme mehr ins Regal stellen wird. Was aber, glaube ich, auch keine Filme ins digitale Regal stellen wird, weil man ja gefühlt über allein Netflix oder Disney Plus ja schon alles hat. Ne? Also ich glaube, für die Bubble wird es das weiterhin geben. Ich denke, es wird deutlich teurer. Es wird, denke ich, so ein bisschen den Weg gehen, den Vinyl ging bei der Musik. Ne? Hat ja mittlerweile auch wieder einen Hype, sodass der Rohstoff irgendwann knapp geworden ist und dann ist es noch teurer geworden. Aber ich glaube, so ganz aussterben wird es, glaube ich, nicht.
Genau, da gehe ich mit. Also was in Deutschland sehr, sehr gut funktioniert, ist die DVD weiterhin. Da ist Deutschland Spitzenreiter und es gibt dann tatsächlich auch Publisher, die nur auf DVD veröffentlichen und überhaupt nicht auf Blu-ray oder 4K, weil es sich immer noch verkauft. Deswegen gehe ich davon aus, dass die DVD noch weiter überleben wird und dass es eben, dass wir Filmfans, wir schwachen Filmfans, die auch, wenn Versandkosten nicht dabei sind, einfach nicht anders können, als zu kaufen bei schönen Editionen, dass wir genau noch ein bisschen was bekommen, auch in schönen Editionen. Und da gibt es ja auch Publisher, die sich so ein bisschen darauf spezialisieren, Filme rauszusuchen oder ältere Filme rauszusuchen. Und ich finde, eine schöne Begleiterscheinung ist eigentlich, dass es auch Filme gibt, die ja immer noch auf dem Index stehen, weil sie eigentlich aus heutiger Sicht nicht mehr so brutal sind, aber damals für sehr brutal und gesellschaftsfeindlich gehalten wurden. Und viele Publisher, kleinere Publisher, sind gerade hinterher, quasi nochmal das Geld in die Hand zu nehmen, das nochmal prüfen zu lassen und das dann nochmal in einer schönen Edition rauszubringen. Und da finde ich, das ist noch eine schöne Begleiterscheinung, weil du dadurch auch so dieses Lost Media so ein bisschen umgehst und nochmal Filme hast, die du hierzulande nicht mehr bekommen kannst, die nochmal neu aufgelegt werden. Ja. Stefan.
Ja, ihr habt Netflix angesprochen. Es gibt immer wieder neue Filme auf Netflix, die auch sehr, sehr hochwertig besetzt sind, aber so gefühlt einer nach dem anderen floppt. Woran liegt denn das?
Also, ich glaube, das Problem ist, dass die bei uns, die sich intensiver mit Filmen beschäftigen, floppen und auch bei den Kritikern draußen, aber beim Netflix-Publikum halt nicht. Weil das sind halt immer Filme, wenn du dir Netflix anguckst, wenn du es aufmachst, die sind immer in diesen Top 1, 2, 3 Plätzen, wenn sie rauskommen, in den Top 10 auch noch Monate später. Und die werden einfach so den Leuten, die einfach gerne Filme schauen, die man ihnen so empfiehlt, vorsetzt, die schauen die einfach und sagen dann, ja, das hat mich jetzt unterhalten. Da war The Rock drin, der hat halt ein bisschen Leute verprügelt und das reicht mir dann auch schon nach einem anstrengenden Tag. Und deswegen, glaube ich, wird das halt auch weiter funktionieren. Vielleicht mit ein bisschen weniger Geld, weil Netflix auch gemerkt hat, diesen Input mit den Summen rauszuhauen, tut uns auch nicht gut. Von daher wird der Rahmen wahrscheinlich kleiner werden. Aber solange die Leute das halt gucken, und Netflix ist da sehr zahlengetrieben, solange die Zahlen stimmen, werden die das weiter so machen.
Ja, vor allen Dingen, solange die Neuabos stimmen, ne? Weil darum geht es ja im Grunde. Ne? Es geht ja nicht um Bestandskunden, sondern es geht um Neukundengewinnung. Und wenn du da irgendeinen bekannten Namen vorne draufstehen hast, dann ist man eben sehr schnell. Ja, dann investiere ich mal kurz die 9 € für den Monat und gucke mir das an. Ne? Wenn man dann so ist wie ich, vergisst man dann am Ende das zu kündigen, hat es dann 2 Monate und dann geht es immer so weiter und weiter und weiter. Ne? Ja. Aber ja, die Qualität ist da schon sehr durchwachsen. Also manchmal hat man das Gefühl, die sind wirklich schon fast die Drehbücher von KI geschrieben, so nach dem Motto, das muss allen gefallen und wir dürfen gar keinen abhängen. Und das ist natürlich was, wenn man jetzt sich selbst Filmfan schimpft, ne, dann zieht man daraus ja nichts. Ne? Das ist dann eben so nebenbei Berieselung. Und dann gucke ich lieber zum zweiten Mal Moonfall, der immer noch großartig ist.
Ja, und wenn wir doch vielleicht ein bisschen Streaming-Service-Werbung machen, also wer sagt, Netflix oder so, das sind halt Sachen, die interessieren mich nicht oder Serien, die mich nicht interessieren, schaut gerne mal bei Apple TV Plus rein, weil die haben wirklich hochqualitative Serien in dem Maße, dass man echt sagt, warum können die nicht mehr Leute gucken oder sehen, aber Apple macht halt wenig bis gar keine Werbung dafür. Und selbst ich, der da fast täglich reinguckt, der sieht dann nach 3 Wochen so, Sunny, neue Serie, guckst du mal rein und dann ist es auf einmal so für mich eine der besten Serien des Jahres. Aber Apple sagt halt so, ja, ist da und guck mal, ob du es findest. Es gibt einen schönen Spruch, ich glaube, Tino Hahn hat den gebracht, der gesagt hat, wenn man eine Leiche verstecken möchte, versteck sie bei Apple TV Plus. Und damit ist, glaube ich, alles gesagt. Ja, und ich glaube, wir sind auch fast durch, oder? Wir haben die Sanduhr zu spät umgedreht eben. 43 Minuten 30, perfekt. Dann warte mal, ich setze mich mal wieder hin. Machen wir es nämlich über das Mikro. Dann, Patrick, vielen Dank, dass du mit mir heute den ersten Live-Podcast in der Filmfrühstück-Geschichte aufgenommen hast.
Das war mir eine Ehre. Danke, ja. Daniel.
Euch.
Ja, jetzt euch hast du auch. Das Mikro nicht aufgemacht.
Bild?
Das Mikro nicht nochmal klatschen.
Nee, nee, ich habe doch die drei. Das, vielleicht ist das rübergeschallt. Vielleicht ist es rübergeschallt.
Genau. Sonst schneiden wir einfach das Eingangsklatschen nochmal ans Ende.
Das ist eine sehr gute Idee. Oder eins von diesen, Sitcom-Klatschern vielleicht noch ein bisschen mit dazu. Genau. Ja. Aber an euch auch vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid, obwohl der Chef persönlich gerade oben sitzt und einen Workshop hält. Von daher danke, dass ihr hier wart. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag hier auf dem Podfluencer Festival und euch da draußen viel Spaß beim Filme hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.